und mit Blasen überzog. Drogon und Raegal rührten sich beim Geruch des gebratenen Fleisches. »Ist das euer Werk?« erkundigte sich Dany mit einem flauen Gefühl im Magen. »Meines ganz allein.« Wenn die Drachen Dario Naharis in irgendeiner Weise verunsicherten, so verbarg er dies hervorragend. Er zollte ihnen nicht mehr Aufmerksamkeit als drei Kätzchen, die mit einer Maus spielten. »Warum?« »Weil ihr von solcher Schönheit seid.« Seine Hände waren groß und stark, und seine harten blauen Augen und die große krumme Nase ließen die Wildheit eines prächtigen Raubvogels erahnen. »Brendal hat zu viel geredet und zu wenig gesagt.« Sein Gewand, so kostbar es war, hatte einiges mitmachen müssen. Die Stiefel wiesen Salzflecken auf, der Lack seiner Fingernägel war abgeblättert, die Spitze an Kragen und Manschetten war durchgeschwitzt, und sie bemerkte, dass der Saum seines Mantels ausgefranst war. »Und Salor hat sich in der Nase gebohrt, als wäre sein Rotz Gold.« Er stand da, hielt die Arme an den Handgelenken gekreuzt und ließ die Hände auf den Griffen seiner beiden Waffen ruhen, einem geschwungenen Arak nach Art der Dothraki an der linken Hüfte und einem myrischen Stilett an der rechten. Ihre goldenen Griffe waren passend zueinander wie üppige, nackte Frauen gestaltet. »Könnt ihr mit diesen wunderschönen Klingen umgehen?« fragte Dany ihn. »Brendal und Salor würden es euch bestätigen, wenn Tote sprechen könnten. Für mich gilt ein Tag nicht als richtig gelebt, wenn ich nicht eine Frau geliebt, einen Feind getötet und ein gutes Mahl genossen habe. Und die Tage, die ich gelebt habe, sind so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Ich mache aus jedem Kampf eine künstlerische Vorstellung, und viele Akrobaten und Feuertänzer haben die Götter schon um meine Schnelligkeit und meine Geschmeidigkeit angefleht. Gern würde ich euch die Namen all jener aufzählen, die ich schon getötet habe, aber ehe ich fertig wäre, wären eure Drachen so groß wie Burgen geworden, die Mauern von Yunkai wären zu gelbem Staub zerfallen, und der Winter wäre gekommen, vergangen und abermals gekommen.« Dany lachte. Ihr gefiel das angeberische Gehabe von Dario Naharis. »Zieht euer Schwert und schwört, mir damit zu dienen.« Im Nu hatte Dario den Arak aus der Scheide gezogen. Seine Demut war ebenso übertrieben wie alles andere an ihm, und er warf sich ihr zu Füßen. »Mein Schwert gehört euch, mein Leben ist das eure, meine Liebe gilt meiner neuen Herren, mein Blut, mein Körper, meine Liebe, sie alle besitzt nun ihr. Ich lebe und sterbe auf euren Befehl, holde Königin.« »Dann lebt«, sagte Dany, »und kämpft heute Nacht für mich.«
»Das wäre nicht weise, meine Königin.«
Ser Jorah starrte Dario kalt und hart an.
»Behaltet diesen Mann unter Bewachung hier, bis die Schlacht geschlagen und gewonnen ist.«
Darüber dachte sie kurz nach und schüttelte anschließend den Kopf. »Wenn wir durch ihn die Sturmkrähen bekommen, ist uns die Überraschung sicher.«
»Und wenn er euch verrät, ist die Überraschung dahin.«
Dany blickte wieder auf den Söldner hinunter. Er schenkte ihr ein Lächeln, bei dem sie errötete und sich abwandte. »Er wird mich nicht verraten.«
»Woher wollt ihr das wissen?«
Sie zeigte auf die Klumpen aus schwarzem, blutigem Fleisch, das die Drachen Bissen für Bissen verzehrten. »Ich würde dies einen Beweis seiner Zuverlässigkeit nennen. Dario Naharis fallt dem Junkischen Heer in den Rücken, wenn mein Angriff beginnt. Könnt ihr ungesehen ins Lager zurückkehren?« »Wenn man mich anhält, werde ich behaupten, ich wäre auf Kundschaft gewesen, hätte jedoch nichts gesehen.« Der Tyroshi stand auf, verneigte sich und eilte hinaus. Ser Jorah Mormont verweilte noch.
»Euer Gnaden«, sagte er ein wenig zu unverblümt, »das war ein Fehler. Wir wissen nichts über diesen Mann.«
»Wir wissen, dass er ein großartiger Kämpfer ist.«
»Ein Angeber, meint ihr?«
»Er bringt uns die Sturmkrähen.«
»Und er hat blaue Augen.« 500 Söldner, auf deren Treue man sich nicht verlassen kann.«
»In Zeiten wie diesen kann man sich auf niemandes Treue verlassen«, erinnerte Dany ihn.
»Und ich werde noch zweimal verraten werden. Einmal des Goldes
und einmal der Liebe wegen.
Daenerys, ich bin dreimal so alt wie ihr, sagte Ser Jorah. Ich habe erlebt, wie falsch Männer sein können, nur sehr wenige sind es vertrauenswürdig, und Dario Naharis gehört gewiss nicht dazu, sogar sein Bart hat eine falsche Farbe.
Das ärgerte sie. Wohingegen ihr einen ehrlichen Bart habt, wollt ihr das damit sagen? Seid ihr der einzige Mann, dem ich je vertrauen soll?
Sein Körper versteifte sich. Das habe ich nicht gesagt.
Ihr sagt es jeden Tag. Pyat Prey ist ein Lügner, Xaro schmiedet Ränke, Belvas ist ein Prahlhans, Aastan ein Meuchelmörder, glaubt ihr, ich sei noch immer ein jungfräuliches Mädchen, das die unausgesprochenen Worte hinter den ausgesprochenen nicht hört?
Euer Gnaden, sie ließ ihn nicht zu Wort kommen.
Ihr wart mir der beste Freund, den ich je hatte, ein besserer Bruder sogar als Viserys. Ihr seid der erste Ritter meiner Königinnengarde, der Befehlshaber meiner Armee, mein höchstgeschätzter Berater, meine gute Hand. Ich ehre und respektiere und liebe euch, aber ich hege kein Verlangen nach euch, Jorah Mormont. Und ich bin eure Versuche leid, jeden Mann der Welt von mir fernzuhalten, damit ich mich ganz allein auf euch und nur auf euch verlassen muss. Das wird mir nicht dienen. Und meine Gefühle euch gegenüber werden sich dadurch nicht ändern.
Mormont war bei ihren ersten Worten errötet, doch als sie endete, war er bereits wieder blass. Starr wie Stein stand er da. »Wie meine Königin befiehlt«, sagte er kalt und knapp. Dany war erhitzt genug für beide.
»Sie wünscht es«, erwiderte sie, »sie befiehlt es. Jetzt kümmert euch um eure Unberührten, Ser. Ihr habt eine Schlacht zu schlagen und zu gewinnen.«
Nachdem er gegangen war,